Wir hören Worte aus dem Johannesevangelium, aus dem 6. Kapitel, die Verse 1 bis 15. Danach fuhr Jesus weg über das Galiläische Meer, das auch See von Tiberias heißt. Und es zog ihm viel Volk nach, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war aber kurz vor dem Passa, dem Fest der Juden. Da hob Jesus seine Augen auf und sieht, dass viel Volk zu ihm kommt, und spricht zu Philippus: Wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben? Da sagte er aber, um ihn zu prüfen, denn er wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm: Für 200 Silbergroschen Brot ist nicht genug für sie, dass jeder ein wenig bekomme. Spricht zu ihm einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus: Es ist ein Kind hier, es hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber was ist das für so viele? Jesus aber sprach: Lasst die Leute sich lagern. Es war aber viel Gras an dem Ort. Da lagerten sich etwa 5000 Männer. Jesus aber nahm die Brote, dankte und gab sie denen, die sich gelagert hatten. Desgleichen auch von den Fischen, so viel sie wollten. Als sie aber satt waren, sprach er zu seinen Jüngern: Sammelt die übrigen Brocken, damit nichts umkommt. Da sammelten sie und füllten von den 5 Gerstenbroten 12 Körbe mit Brocken, die denen übrig blieben, die gespeist worden waren. Als nun die Menge das Zeichen sah, das Jesus tat, sprachen sie: Das ist wirklich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Als Jesus nun merkte, dass sie kommen würden und ihn ergreifen, um ihn zum König zu machen, entwich er wieder auf den Berg, er selbst allein. Amen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier werden Menschen satt. Aus Hungernden macht Jesus Gesättigte. Da sind Menschen Jesus nachgefolgt, vergessen beim Zuhören Raum und Zeit, ja vergessen sich selbst, so sehr hat Jesus sie in seinen Bann gezogen. Sie bleiben bis zum Abend und da stellt sich Hunger ein. Und uns wird erzählt, dass Jesus eine Menge von 5000 Menschen mit 5 Broten und 2 Fischen sättigt. Ein echtes Wunder also, eine Wundergeschichte, die nicht weniger als 6-mal im Neuen Testament erzählt ist. Jesus macht 5000 Menschen mit 5 Broten und 2 Fischen satt. Und es ist ein Zeichen dafür, was uns wirklich trägt im Leben und woraus wir wirklich existieren. Auch heute will diese Geschichte bei uns gelten und sich Gehör verschaffen. Doch tauchen da vor unseren Augen nicht ganz andere Bilder auf? Bilder entsetzlichen Hungers, ja Verhungerns an vielen Orten auf dieser Welt. Schreie nach Brot, die oft nicht gehört werden. Leiden und schlimme Krankheiten als Folge der Unterernährtheit. Bilder also von Hunger, der bleibt, vom Elend, das nicht gelindert wird. Und dann denken wir an uns, an unser schnelle Sattwerden, an unseren Umgang mit Brot. Was bedeutet uns Brot? Von Menschen, die den Krieg und die hungrige Nachkriegszeit hautnah miterlebt haben, höre ich immer mal wieder, dass sie sich dies eine herübergerettet haben: niemals Brot wegwerfen, weil mit dem Wegwerfen des Brotes der Zynismus beginnt, dass das Essen und das Leben selbstverständlich ist, wegwerfbar, erneuerbar, beliebig. Wir spüren, Brot ist mehr als ein bloßes Lebensmittel. Unser Umgang damit sagt immer auch etwas über uns selbst aus. Und doch ist gerade in diesem Punkt unsere Gesellschaft aus den Fugen geraten. Jeder dritte Bundesbürger hat Übergewicht. Essen kann zur Übersprungshandlung werden, zur Ersatzbefriedigung, zur Kompensation von Langeweile, Enttäuschung, Angst. Hunger nach Leben verkommt dann zum Hunger nach Lebensmittel. Wir spüren, Hunger und Essen umfassen mehr als bloßes Sattwerden. Wie viel Suchtverhalten hängt damit direkt und indirekt zusammen? Wir sehen, Brot, das ist mehr als bloße Nahrung und Sattwerden ist mehr als das Befriedigen von Hungergefühl. Es ist mehr. Sehr viele seelische Prozesse gehen mit einher. Vielleicht ist unser Verhältnis zum Essen ein Spiegel unseres Seelenlebens. Angstgefühle, verlagerte Lustbefriedigung, all dies scheint beim Essen mitbeteiligt zu sein. Und umgekehrt. In Gesellschaft schmeckt es mir viel besser, sagen besonders ältere und einsame Menschen. Sie wünschen sich nichts mehr als ein bisschen Ansprache und Zuwendung. Etwas davon gibt die hebräische Seelenvorstellung zum Ausdruck. In der hebräischen Lehre vom Menschen gibt es kein unmittelbares Wort für die Seele. Das hebräische Wort Nefesh, das Martin Luther in seiner Übersetzung des Alten Testaments mit Seele übersetzt, meint gerade nicht die Seele im griechischen Sinn, wo die unsterbliche Seele im Körper gefangen gehalten wird, sondern es bezeichnet den Schlund, den Rachen, die Kehle des Menschen. Dieses Organ symbolisiert in besonderer Weise die Bedürftigkeit, Angewiesenheit und Empfänglichkeit des Menschen. Luft zum Atmen, Essen und Trinken gehen durch die Kehle. Insofern gilt sie als Sitz der elementaren Lebensbedürfnisse schlechthin. Im hebräischen Sprachraum, also im Alten Testament, wird der Mensch gesehen als ein bedürftiges und abhängiges Wesen, auch als ein gieriges. Was wir zum Leben brauchen, Luft und Nahrung im buchstäblichen Sinn und Nahrungsmittel im übertragenen Sinn, wie Liebe, Anerkennung und Wertschätzung, können wir uns nicht selber geben. Wir sind darauf angewiesen, dass wir sie von außen bekommen, dass wir sie empfangen. Wenn also unser Essverhalten aus dem Lot geraten ist, so ist wahrscheinlich unser seelisches Gleichgewicht ebenfalls gestört. Ein falsches Ess- oder Konsumverhalten und eine verletzte, verängstigte Seele gehören enger zusammen, als wir auf den ersten Blick vielleicht vermuten. Denn der Mensch, der seine Sehnsucht verdrängt, seine Bedürftigkeit nicht wahrhaben will, ersetzt sie gerne durch eine Ersatzhandlung. Ja, im Hebräischen gilt die Seele auch als Sitz und Ausdruck mitmenschlicher Empfindungen. Sie ist Ort des Mitgefühls und anderer Emotionen. Sie ist die Liebende und Leidende, die Gequälte und Erschrockene, die traurige oder auch hassende Seele. Ja, der Mensch im hebräischen Verständnis ist durch und durch Seele. Er kennt keine Trennung, wie es die Griechen formulieren würden, in Leib und Seele. Im Hebräischen weiß der Mensch um seine Bedürftigkeit, sein Angewiesensein auf das, was von außen kommt. Symbolischen Ausdruck gibt dieser Tatsache die Schöpfungsgeschichte, in der Gott dem Menschen Lebensatem einbläst und ihn zu einem lebendigen Wesen macht. Wir sind Empfangende vom ersten bis zum letzten Sein in der Geschichte. Unsere Wundererzählung lässt davon viel aufscheinen, von unserer Bedürftigkeit im wörtlichen wie im übertragenen Sinne. Sie zeigt etwas, wie nährend schon Worte und Gesten sein können und Bedürfnisse sich wandeln können. Menschen lassen sich von Jesus in Bann ziehen, vergessen für einen Moment Raum und Zeit und werden durch seine liebende Fürsorge verwandelt. Ihr Hunger nach Liebe und Leben wird gesättigt. Denn Jesus sieht unsere innere Bedürftigkeit, unsere Lebenssorge. Es gibt einen Mangel, der nach außen nicht unmittelbar sichtbar werden muss. Einen Mangel, der das Herz umklammert und an der Seele frisst. die Sehnsucht nach Anerkennung, nach Geborgenheit, nach Frieden und Gerechtigkeit. Und vielleicht ist der größte Hunger, die größte Angst, nicht zu genügen oder zu kurz zu kommen, im Beruf, im Freundeskreis, im Leben. Doch Jesus spürt, was uns eigentlich und im Tiefsten fehlt. Er weiß, woraus wir unsere eigentliche Nahrung beziehen, aus einem bedingungslosen Ja zu uns selbst, aus einem Geliebtwerden um unser Selbst willen und wenn wir dieses Ja Gottes in uns spüren. Wenn wir das spüren, dann ist der Blick zu unserem Nachbarn, das Teilen mit ihm ganz selbstverständlich. In unserer Geschichte ist davon etwas zu spüren. Jesus sieht die Menschen und er weiß, was ihnen fehlt. Er weiß, worauf es hier ankommt. Er dankt und teilt aus und niemand kommt zu kurz. Und so wird jeder, der diese Geschichte heute hört, daran erinnert, dass Leben in einem letzten und tiefen Sinn teilen heißt. Das gilt für die weltweite Völkergemeinschaft nicht weniger als für kleine Gruppen und Gemeinschaften und auch für die Familie, in der man das tägliche Brot und damit zugleich Freude und Leid teilt. Wer das nicht tut, wer seine Freude für sich behalten will, wird bald traurig sein. Aber auch wer sein Leid für sich behalten will, wird bald sehr einsam sein. Das ist dann eine Beziehungslosigkeit, die in der Bibel an manchen Stellen sogar dem Tod gleichgestellt wird. Wenn Beziehungen nicht mehr gelingen, wenn der Mitmensch für den anderen nicht Reichtum bedeutet, Herausforderung, Glück, sondern nur noch Angst, Bedrohung, Konkurrenz darstellt. Das ist dann ein sinnloses und leeres Leben, ein Leben in der Angst, in der Sprachlosigkeit, in der Verlassenheit. Das ist der Tod, von dem die Bibel spricht, der furchtbare Tod mitten im Leben, der Leerlauf, die Langeweile, das bloße Funktionieren, in dem das Leben ein Dahinleben wird und der Mensch zu einem verlorenen Menschen wird. Gegen diesen sozialen Tod hat Jesus immer Widerstand geleistet. Jesus hat sich radikal auf die Seite des Lebens gestellt und den Hunger bekämpft, den leiblichen und den seelischen. Jesus hat uns vorgelebt, dass nur ein teilendes und sich mitteilendes Leben heilende und ganzmachende Kräfte hat. Und so sprechen die geteilten Brote und Fische noch eine ganz neue Sprache. Sie geben uns neben dem Lebensmittel ein Symbol für unser Leben. Teilen ist Sinnstiftung. Wenn auch nur ein Mensch sein Leben mit einem anderen Menschen teilt, ist das schon eine wunderbare Sache. Wem dies widerfährt, für den rückt alles andere auf den zweiten Platz. Sein Dasein wird in elementarer Weise unterbrochen. So, dass er sich über diese Unterbrechung freut, wie man sich nur freuen kann. Und irgendwie wird sich die Freude auch sichtbar machen und anschaulich ausdrücken. Wenn Gott mit uns sein Leben teilt, dann ist das erst recht Grund zur tiefsten Freude überhaupt. Auch diese Freude will und soll sich sichtbar und anschaulich ausdrücken. Wo diese Freude gelebt wird, spiegelt sich schon etwas vom Himmel wider. Wo der Mensch jedoch nur an sich selber denkt und in sich selbst verhaftet bleibt, zeigt sich die Kälte einer Hölle. Davon erzählt auch die folgende Geschichte. Ein Rabbi bat Gott einmal darum, den Himmel und die Hölle sehen zu dürfen. Gott erlaubte es ihm und gab ihm den Propheten Elia als Führer mit. Elia führte den Rabbi zuerst in einen großen Raum, in dessen Mitte auf einem Feuer ein Topf mit einem köstlichen Gericht stand. Rundum saßen Leute mit langen Löffeln und schöpften alle aus dem Topf. Aber die Leute sahen blass, mager und elend aus. Es herrschte eisige Stille. Denn die Stiele ihrer Löffel waren so lang, dass sie das herrliche Essen nicht in den Mund bringen konnten. Als die beiden Besucher wieder draußen waren, fragte der Rabbi den Propheten, welch ein seltsamer Ort das gewesen sei. Es war die Hölle. Darauf führte Elia den Rabbi in einen zweiten Raum, der genauso aussah wie der erste. In der Mitte brannte ein Feuer und kochte ein köstliches Essen. Leute saßen herum mit langen Löffeln in der Hand, aber sie waren alle gut genährt, gesund und glücklich. Sie unterhielten sich angeregt, sie versuchten nicht, sich selbst zu füttern, sondern benutzten die langen Löffel, um sich gegenseitig zu essen zu geben. Dieser Raum war der Himmel. Ja, wer teilen kann, hat ein gesundes Verhältnis zu sich selbst, zu seinem Nächsten und zu Gott. Er braucht für sich selbst nicht so viel, wie zum Beispiel der Suchtkranke, und er verweigert sich nicht, wie beispielsweise der Magersüchtige. Und ist es nicht ein großes Wunder, wenn Jesus in uns bewirkt, dass wir ein gesundes Verhältnis zu uns selbst gewinnen, das immer auch teilen und den Blick zum anderen mit beinhaltet? Es ist dann der Himmel auf Erden. Denn wer sich selbst annehmen kann, nimmt auch den anderen leichter an. Wer sich selbst bejahen kann, findet zum anderen neben sich leichteren Zugang. Wer nicht nur an sich selber denken muss, dem fällt das Teilen leichter. Jesus machte 5000 Menschen satt. Er sättigte sie an Leib und Seele. Er brachte aus dem Lot geratenes Leben ins Lot. Wenn wir unser Leben vor Gott ausbreiten, sein bedingungsloses Ja zu uns hören und uns von ihm beschenken lassen, kommt dies einem Wunder gleich. Gesättigt sein und teilen ist denn eine selbstverständliche Folge davon. Amen. Sehr herzlich lade ich Sie ein, dass wir noch gemeinsam das Vaterunser miteinander beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so segne und behüte uns und unsere Lieben und seine ganze Welt, der barmherzige und gnädige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Mm-hmm.